Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen.
Ja, ciao zusammen. Es gibt ganz eine spannende Folge. Auch für mich, ich bin ziemlich aufgeregt innerlich. Brise hat unbedingt durchstieren und ich dachte, what? Was ist denn das für eine Folge? Aber nein, es geht um ganze Hormone. Da bin ich natürlich voll dabei gewesen. Auch sonst bin ich eigentlich sehr dabei mit dem ganzen Frühling und diesen Gefühlen und diesen Schmetterlingen und so. Also nein, ich freue mich total auf die Folge und bin froh. Wie froh machen wir sie tatsächlich?
Du haltest den Spannungsbogen nicht.
Genau. Ja, wir sind gespannt.
Ja. Fangen wir an. Im heutigen Fall geht es nämlich um tierische Gerüche und wir beginnen uns ins Labor von der Leidenschaft und Liebe.
Priska stellt uns den Fall Tinder Tina vor.
Genau. Und zum Aufwärmen habe ich euch eine Frage. Was ist für euch ein makulloser Mann? Janine, was ist das für dich?
Oh Gott.
Oder gibt es eine Eigenschaft, die dir wahnsinnig wichtig ist? Bei einem Mann.
Also, ich kann da nicht so mitreden bis jetzt.
Das ist eine doofe schwierig. Frage. Hast du eine zweite?
Es ist das Gesamtbugge, würde ich sagen. Ja. Nein, ich glaube, was sehr wichtig ist, ist die Augenhöhe.
Ja. Also auf einem ähnlichen Level kannst du kommunizieren.
Vielleicht auch vom Äußeren vielleicht auch.
Ja.
Einfach Augenhöhe auf allen Ebenen.
Ja. Und für dich, Anja?
Also ich muss sagen, ich habe gar nicht gerne die makellosen Schnösel-Typen.
Ja.
Und sie hat, ist einfach kein Härchen am Pauschen. Genau, Ort. Also ich habe eher gerne jemanden mit Makeln, tatsächlich, ja, als einen makellosen. Die geschnickelten, geschnagelten,
geschnäbelten.
Kann ich nicht so gerne.
Ja, genau. Also ja, ein bisschen dirty.
Lieber einen,
ja,
mit Dreck.
Ja.
Dreck am Stecken. Ja, gewusst, es gibt einen komischen Fall. Also, ja, kommen wir.
Ja. Genau. Also fangen wir an, wie es bei der Tina ist. Wenn ihr euch nicht so einig seid, was bei euch wichtig ist. Also Tina ist 36 und sie kommt in die Villa Margherita, weil sie trotz Tinder-Abonnement einfach keinen Partner findet. Es funkt einfach nicht. Sie fragt sich, woran das liegen könnte. Hört doch auf. Eigentlich würde sie sich am liebsten wünschen, dass wir in der Villa Margherita ihr ein Liebeselixier könnten mischen oder zumindest irgendwie wie einen Intensivkurs in Liebe wie könnten geben. Also sie will wissen, warum verlieben wir uns überhaupt? Oder wie verführt man einen Menschen? Was macht uns attraktiv? Und ja, das ist natürlich ja, ein hoher Anspruch.
Du weißt aber, das hast du mir jetzt nicht, dass sie mit dem Tinder-Abo nicht passend finde. Aber das ist okay.
Warum? Also, ich höre im Fall ganz viel anders, dass man da wirklich die Liebe vom Leben findet, wenn man da so hin und her kann switchen kann. Tick,
ja, vielleicht einer auf 1000.
Okay.
Ich glaube, ja, so recht viel Fehlläufe.
Okay. Ja, also wir sind gefordert. Ja. Aber wir probieren es tatsächlich, ja, ein bisschen herauszufinden, was dahinter steckt, oder?
Ja, ich tue jetzt mal die Tina noch ein bisschen mehr vorstellen. Sie ist eben Single. Und sie, mit 36 hat sie das Gefühl, hey, es muss doch irgendwie noch etwas geben. Also, vielleicht gibt es ja sogar nicht die grosse Liebe. Sie hat schon immer wieder Partnerschaften gehabt, aber seit mehreren Jahren eben nicht mehr. Sie reist viel. Und sie tut jetzt aber gleich, hat sich immer Tarotkarten anlegen, um zu wissen, wenn das die Liebe kommt. Sie liest gegen das Wochenhoroskop. Sie wäre auch erotischen Abenteuer gegenüber nicht abgeneigt. Wenn sie schon keine grosse Liebe nicht finden kann, dann wenigstens ein paar amoröse Eskapaden findet sie. Aber jetzt die sie bisher auf Tinder getroffen hat, das war einfach nichts gewesen. Also die eigentlich entweder haben sie immer nur käfeln wollen, Und sie hat dann irgendwann, hat sie mir erzählt, hat sie angefangen. Also, wenn einer nach drei Mal immer noch, nur einen Kaffee trinken will, dann stimmt etwas nicht. Sie hat mehrmals so, mit Typen etwas gehabt, was dann mit der Erektion nicht geklappt hat. Das war dann auch ein Stress gewesen. Aber grundsätzlich ist ihr das Problem, dass der Funke einfach nicht übergumpelt.
Also, es ist, ich habe ja gerade Erkenntnis, jetzt weiss ich, warum dass du nicht gerne gehst, Kaffee.
Ja, ich hasse es, ja.
Du hasst es. Aber ja, nicht wegen der Erektion, sondern weil du es einfach langweilig findest. Gut. Ja, hat Tina eigentlich einen Kinderwunsch? Also,
hat sie jetzt ein bisschen Stress mit 36?
Ja, genau.
Das TikTok-Gürli läuft.
Nein, das habe ich auch gedacht. Aber nein, sie findet ihr Leben, ausser das mit der Beziehung, tipptopp. Sie arbeitet selber in einer Kita, sie hat genug Kinder um sich herum. Und sie findet sogar, heutzutage sollte man keine Kinder mehr in die Welt setzen. Wegen der Umwelt, CO2-Belastung, aus politischen Gründen etc. Also das Thema Kind ist für sie nicht aktuell. Und sie macht sich jetzt eben Gedanken, losgelöst von irgendwelchem Kinderwunsch, wie sie möglicherweise, sie hat mal eine Folge von uns gehört, Frauke halt auf die Pauke, ob sie möglicherweise ihre amorösen Abenteuer ein bisschen mehr Pfeffer verleihen, wenn sie vielleicht nach Zyklusphase ihre Dates wird steuern. Und und sie selber nimmt seit einem halben Jahr PU und ja, sie merkt, dass die ganze Situation sie fängt an zu stressen, es nimmt ihre Energie weg. Sie ist viel an dem Bildschirm auf Tinder, verbringt dort viel Zeit und merkt, irgendwie die Energie geht langsam
ab. Im Bildschirm.
Ja, genau, ja, versackt im Bildschirm. Ja.
Also das ist noch spannend, das mit dem Zyklus natürlich, das nehme ich ein bisschen auf. Wir haben ja so vier grobe Zyklusphasen. Die erste Phase vom Zyklus Tag 1, oder? Mens fängt an. Wir wissen sicher, je nachdem, wie lange wir mit Mens haben, das dann sicher nicht, das müssen dann sicher nicht am attraktivsten finden. Wir blüten, wir haben vielleicht Schmerzen beim Mens, etc.
Schweissausbrüche.
Ja, genau. Dann fängt es aber an, dass wir, langsam das Östrogen steigt, der Follikel reift. Man ist gespannt auf die Phase, die jetzt kommt, nämlich der Eisprung, also wo man natürlich am höchsten Östrogen hat und sich am attraktivsten fühlt und zu allem bereit und glow und so weiter. Und dann nach dem Eisprung geht es dann eher in die chillige Phase, so ein bisschen mit dem hohen Progesteron. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da je nachdem attraktiver ist und ja, nicht. Und also, sich auch attraktiver fühlt. Ja. Ich meine, von außen siehst du es auch nicht an, oder?
Also Tina könnte ihre Dates ruhig um einen Eisprung legen. Und zwar eben den Zyklustag 10 bis 4, oder?
14.
Ja, 14, sorry. Genau.
Bei regelmäßigen Zyklus ist es etwa dann.
Und wenn sie Pillen nimmt, hat sie natürlich keinen Eisprung.
Ja. Das nimmt sie ja, oder?
Sie nimmt ja eben Pillen, ja. Genau.
Also da müsste sie einen Zyklustrick anwenden und Pillen absetzen, oder wie?
Das wäre mal schon ein erster Trick, wenn das wie würde ich gehen.
Wir haben herausgefunden, man hat herausgefunden, dass Pillen tatsächlich auch einen Einfluss haben kann auf die Partnerwahl. Man schüttet andere Pheromone aus unter der Pille.
Ja, also Pheromone sind so Geruchsstoffe, das sind auch Tiere, wo man sich über die Luft quasi in die Nase dringen und da an Eiweißrezeptoren gehen, einfach, dass wir das noch schnell haben können klären.
Und da haben mehrere Studien gezeigt, dass die Einnahme von einer Antibabypille das Geruchsempfinden und auch Partnerwahl von Frauen kann beeinflussen. Und zwar hat man gesehen, es gibt tatsächlich eine kleine Veränderung von der Partnerpräferenz. Frauen bevorzugen normalerweise den Geruch von Männern mit unterschiedlichen MHC-Genen. Willst du noch schnell sagen, was das ist?
Major Histocompatibility Complex. Das ist ein mega wichtiges Molekül für das Immunsystem. Also das ist...
Gegengesteuert, oder?
Ja, genau. Und das schmeckt man eben. Also du schmeckst eigentlich, natürlich nicht bewusst, aber du schmeckst eigentlich das Immunsystem von deinem Partner über die Nase. Mhm. Genau.
Und es ist eben je heterogener, je unterschiedlicher vom eigenen Profil, dass es ist, umso attraktiver oder umso angenehmer empfindet man den Geruch.
Das ist ein Schutz vor Inzucht. Also, dass man nicht jemand Ähnliches nimmt als Partner oder als Vater von dem Kind, sondern jemand, der ein möglichst anderes Immunsystem hat.
Also der Spruch, mich kann jemand schmecken, hat so ein bisschen einen guten Sinn. Aber unter den Pillen, was verändert sich denn, Anja?
anscheinend tut man eben eher Männer auswählen mit ähnlicheren MHC-Genen, dass man die attraktiver findet. Das heisst jetzt noch nicht, dass man einen Inzucht betreibt, wenn man mit denen schläft oder Kinder hat, natürlich. Ja. Also mehr so, aber einfach so ein bisschen die Vielfalt, oder? Ist natürlich, sagen wir mal, die genetische Vielfalt ist vielleicht ein bisschen gewährleisteter. Mhm. Genau. Und es hat aber auch, die Pille hat auch einen Einfluss auf den Körpergeruch. Also das heisst, die Pille kann der eigene Geruch von uns Frauen verändern. Und das was kann natürlich eine rote Anziehungskraft auf Männer beeinflussen, aber es kann positiv und negativ sein. Wir wissen auch, dass wenn man so einen niedrigeren Östradiolgehalt hat, also zum Beispiel, sagen wir mal, so eine wirklich eine tiefdosierte Östrogenpille, das gibt's ja, die ganz leichten, sagen wir mal, kann die allgemeine Reichleistung von Frauen sogar noch verbessern. Also im Gegensatz zu einer etwas höher dosierten Pille.
Also mit niedrigem Östrogengehalt in den Pillen schmeckt man besser als Frau. So.
Mhm. Und das Interessante ist ja, dass das eben Auswirkungen auf die Partnerwahl hat. Und das ist jetzt zwischen dem Fall von der Tina ja nicht relevant, weil sie sich nicht fortpflanzen will, jetzt in dem Sinn. Aber es könnte natürlich sein, wenn du mit einem Partner zusammen bist, du hast den kennengelernt unter der Pille, und nachher willst du vielleicht mit dem mal ein Kind haben, setzt die Pille ab, kann es sein, dass du den nicht mehr kannst, schmücken.
Ja, das wird aber das habe ich so fast noch nie gehört.
Mal, das habe ich im Fall schon erlebt.
Ehrlich? Sauber? Also,
nein.
Ach so, das ist jetzt ein bisschen
zu. Wir machen keine autobiografische Folge.
Stimmt.
Aber mal, es ist, also ich habe schon so eine Frau gehabt, die sich das so erklärt hat, wirklich nach der Geburt hat sie den Mann. Es kann natürlich auch mit der Geburt um ein Kind haben und der Mutter sein.
Also es ist sicher Bias, oder? Also,
Multifaktor, ja. Hey, ja, aber kommen wir doch zurück zu der Liebe an sich. Welche Auswirkungen sie auf Menschen hat. Liebe ist nämlich eigentlich ein Antidepressivum. Liebe kann Hirnregionen abschalten, die mit negativen Gefühlen zusammenkommen. Trauer, Angst, Aggression. Und das sind das ist das rechte Stirnhirn oder die Amygdala. Das ist dort, wo wie sagt man, die Negativgefühle angesiedelt sind, und die werden weniger, wenn man den mal einen findet.
Ja, genau. Also wenn wir wissenschaftlich bleiben, wir gehen ja nicht irgendwie auf sexualtherapeutische oder psychologische Themen ein, aber einfach so, was wissenschaftlich belegt ist, da gibt es auch einen Vergleich, dass nämlich frisch verliebte Männer...
Menschen, allgemein.
Oder? Also Menschen, ja, sorry, frisch verliebte Menschen, sich in einem Zustand befinden, wo sich am besten mit einer Zwangsneurose vergleichen. Also eine Zwangsneurose kennt ihr vielleicht, wenn sich etwa 43 Mal am Tag die Hände wäscht. Wenn man dann verliebt ist, macht man alles Sachen nicht mehr, zum Beispiel. Man kann sich auf gewisse Sachen nicht konzentrieren und tut irgendwie sich viel länger wegmachen oder immer wieder anschauen.
Oder immer wieder Deo anschmieren.
Immer wieder aufs Handy, genau. Das sind auch eine Art wie Zwangshandlungen. Genau, und das ist ein Versuch der Betroffenen, sich eigentlich selber zu beruhigen in dieser Aufregung.
Und eben, wenn man verliebt ist, ist das nicht unbedingt eine Verhaltensweise, kann aber auch sein, wie du sagst, eben das Zwanghafte, gehen aufs Handy schauen etc., sondern es sind unsere Gedanken und Fantasien, die nur noch um etwas kreisen, also so einen sogenannten Hyperfokus, nämlich auf die angehimmelte Person. Und wir wissen, dass Serotonin, das ist unser Glückshormon, auf ein krankhaft tiefes Niveau sinkt. Also eben ganz, ganz ähnlich wie bei den Zwangsneurotikern. Darum ist man überhaupt darauf gekommen, dass es dort eine Ähnlichkeit gibt.
Ja, das ist eigentlich ein Widerspruch, ja, weil man fühlt sich ja glücklich mit dem Serotonin. Also im Verliebtsein hat man vielleicht das Gefühl, Serotonin sei ausgesprochen hoch. Der Widerspruch lässt sich aber erklären. Nämlich Serotonin wird auf den Innenfokus, also wenn man auf sich konzentriert ist, ausgeschüttet. Und wenn man eben sich auf die angehimmelte Person konzentriert, sinkt es. Hingegen tut aber das Dopamin, das andere Glückshormon, das es ja auch noch gibt, stark ansteigen. Und das fördert dann so obsessives Verhalten, aber das passt, dass die Person völlig den Fokus hat, wo man drin verliebt ist. Und das Dopamin löst auch Belohnungsgefühl aus und Euphorie.
Darum sagt man ja auch, also häufig tut man die erste Verliebtheitsphase, wir kommen dann auch noch drauf, hat auch ähnliche Züge wie Sucht. Also wenn man wie süchtig ist nach jemandem, das ist neurologisch erklärbar. Das sind sehr ähnliche Neurotransmitter und Hormone, die da im Spiel sind.
Mhm. Also das Denken und Verhalten wird quasi hormonell beeinflusst in dieser Phase.
Wir sehen dann noch, wieso, es ist nicht ganz so einfach, nur Serotonin und Dopamin. Es ist viel komplexer natürlich, dass da zahlreiche Hormone in unserem Hirn anrichten, wenn man verliebt ist. Nein, ich will sagen, ich finde verliebt sie sehr schön. Aber wahrscheinlich ist eben wirklich der tiefe Serotoninspiegel der Grund für die Ruhelosigkeit oder manchmal auch ein bisschen Deprimiertheit, weil man vielleicht nicht ganz das bekommt, was man sich vorstellt oder noch nicht so, dass das der Grund ist, das kann ich mir jetzt wirklich gut vorstellen, dass man so ein bisschen emotional wie ein bisschen eintönig wird. Also man lechzt so ein bisschen nach Sachen, wo man...
Das ist eben der Aussenfokus, völlig nicht bei sich eigentlich. Ja.
Genau.
Ja, und dann gibt's ja noch eben Serotonin und Stimmung und Hormon. Das hängt ja eben eng zusammen. Und du, Anja, das redest ja immer von diesen drei Lebensphasen von Frauen, wo Frauen eher dazu neigen, eine depressive Verstimmung zu entwickeln.
Ja, also quasi, es ist eigentlich...
Momentphase.
Ja, Moment im Leben von einer Frau. Moment, nämlich immer vor der Mens, ist jeden Monat eigentlich so eine Phase, wo ja eben das Östrogen tief ist und sinkt. Und dann gibt es sicher eine ganz wichtige, die ist nach der Geburt im Wochenbett, hat man auch so einen Absturz von den Hormonen, das Chaos. Und dann in dieser Wechsel, in der Perimenopause, da hat es eben auch ganz viel... Östrogenschwankungen, manchmal wirklich im Keller und dann wieder ganz hoch. Also, das hat sicher dann, haben wir auch ganz starken Einfluss vom Östrogen auf den Serotoninstoffwechsel. Also, darum ist man dann natürlich auch ein bisschen anders, vielleicht. Ja.
Was mir jetzt spannend dünkt, ist die Kombination. Also, einerseits die schmerzhafte Seite von der Leidenschaft, wo man wie deprimiert ist. Besonders, wenn die angehimmelte Person nicht da ist. Sobald sie da ist, ist ja dann alles gut. Und gleichzeitig eben das himmelhoch jauchzend, wo alles möglich ist. Und das ist eben die Dopaminseite. Und das ist die Kombination von, wie soll ich jetzt das sagen?
Betrübnis und Juchzen.
Ja, genau. Ich glaube, viel Musik oder viel Kunst oder viel Literatur, Bücher, das wäre alles gar nicht geschrieben worden, wenn das nicht eben so widersprüchlich zum Teil ist. Also einfach als Möglichkeit, das auch zu verarbeiten. Die besten Songs, Werke, sie drehen sich um Musik.
Um Liebe. Um rote Brille.
Oder eben der Absturz, wenn es nicht gut kommt.
Genau.
Und es gibt ja das Lied «La Maladie d'amour», also dass man quasi die Liebe mit einer Krankheit vergleicht.
Das ist noch gut.
Und ganz viele Songs die verschiedenen Phasen von der Verliebtheit auch beschreiben. Meistens fängt es an mit «I can't take off my eyes». «I can't take off my eyes of you».
Ja, ich kann die Augen nicht von dir weg.
Ja, und bis zum Schluss «Cry me a river». Also meist, je dramatischer, desto besser sind die Songs, wenn die Liebe zum Beispiel auch zu Ende geht.
Also ich glaube, sicher wegen dem, weil wir so individuell wir alle sind, so genau wissen wir, um was es geht, wenn wir über die Liebe und Liebeskummer und die erste Verliebtheit reden, das haben alle schon mal erlebt. Oder, sagen wir mal, also wirklich die Mehrheit. Und man kann sich in das reinfühlen, man kann das wie verstehen und jeder könnte auch einen eigenen Song darüber machen, oder?
Das hast du jetzt schon gesehen, ja.
Aber auch darum, Bücher auch so viel gelesen.
Ja, im Gimmer müssen ja alle Johann Wolfgang von Goethe lesen. «Die Leidenschaft des jungen Wertes», das ist so eine...
«Die Leiden».
«Die Leiden», hey, ich habe heute ein bisschen mit Männern, Menschen, Leiden und Leidenschaft. Also das Leiden vom Werther, genau, wo es darum geht, die unglückliche Liebe zu besingen, wo es auch geht, das Gretchen zu erobern, mit Fragen Fragen stellen und eben dann nicht das rauskommt, was man erwartet. Genau, das ist so ein Beispiel. Oder aktuell gibt es eins von der Miranda July, «Auf allen Vieren» heisst das Buch, wo sich eine mittelmässige Künstlerin sich zum 45. Lebensjahr einen Trip nach New York schenken und dort sich in die Tankstellenwart verliebt. Und sich mit ihm ins Motel einmietet. Also sehr radikal und selbstbestimmt.
Genau, es gibt ganz, ganz viele Bücher, die man noch aufzählen könnte über die Liebe.
Romeo und Julia.
Genau.
Bonnie und Clyde.
Ja.
Tarzan und Jane.
Das Buch habe ich nicht gelesen.
Ja, aber gibt es
Nein, aber auf den Film kommt man bekannt von mit dem schwingenden Mann. Sehr muskulös.
Ja, ist sehr bisschen rudimentär.
Ich bin gekleidet. Genau.
Ich Tarzan und Jane.
Das ist nicht so auf Kommunikation
aufgebaut. Ist gleich. Also, es gibt wirklich viele Bücher, viele Illustrationen, aber das hilft Tina jetzt auch nicht weiter. Wir brauchen doch etwas Handfestes. Sie will jetzt von uns wirklich biochemisch, ja, stimmt, wenn sie so was ihr gegeben hat, sie gesagt, okay, geben wir, oder? Oder was geben wir jetzt mit? Oder was könnte man?
Ja, also wir sind natürlich nicht die Ersten, die es probiert haben, dass wir die Regeln zu erkennen. Ein ganz berühmtes Werk ist von Ibn Hazm, das Halsband der Taube. In Andalusien war er. Und er tut dort die tiefgründigsten Abhandlungen über die verschiedenen Spielarten von der Liebe beschreibt auch die verschiedenen Arten von der Liebe. Also es gibt ja nicht nur die Liebe zwischen Mann und Frau, Frau und Frau, Mann und Mann. Es gibt auch Mutterliebe etc. Und das ist wirklich ein sehr schönes Werk, eine Kurzgeschichte, wo das beschreibt. Dann gibt es natürlich im Mittelalter auch die höfische Liebe. Also da geht es meistens darum, mit Minnengesang ein Ritter, das Burgfräulein, beeindrucken. Und es gibt ja ganz starre Regeln. Und das Werk dazu ist von Andreas Capellanus, De Amore. Und dort haben beide probiert, die Liebe in Worte zu fassen und in Beispiele zu fassen.
Aber dass die Liebe schon länger zurück immer wieder die Leute sich damit befasst haben oder man sie hat versucht zu erklären oder zu beschreiben, das geht bis um Christi Geburt. Und nämlich hat es dort den römischen Dichter Ovid gegeben. Der hat Ars Amatoria geschrieben, das ist so ein Liebesratgeber. Lustigerweise hat er für die Männer zwei Bücher geschrieben, für die Frauen nur eins.
Ah ja?
Dort geht es um Kunst von der Verführung und Beziehungspflege. Wie tut man sich geschickt verhalten? Ja, er hat sich mit dem Werk wollen an die Jugend von Rom richten und hat eben mit konkreten Tipps und Ratschlägen beschrieben, wie das andere Geschlecht, wie man das umbringt. Ja, wirklich so eine Verführungsformel. Wenn man das aber zusammenfasst, dann kann man auch sagen, über all die vielen Jahre, tausende Jahre vielleicht, ist der Sitz von der Liebe immer das Herz. Also in allen Werken eigentlich.
Ja, dann gibt es ja auch so viele Sprichwörter oder einfach so Wortspiele mit dem Herz oder Herzschmerz, Herzschlag bis zum Hals, wenn man aufgeregt ist und jemanden trifft, vielleicht, was wirklich viel bedeutet. Genau, Herz, Barometer der Emotionen, Herz auf dem rechten Fleck, also, oder hat er noch andere?
Das Herz rutscht in die Hose runter.
Ja, das ist dann, wenn
es schon so gut ist.
Aufs Herz hören, genau.
Ja, also man kann grundsätzlich sagen, das Herz ist der Joker von der Literatur. Also das ist einfach auch die Metapher. Wenn ich mir jetzt überlege, wie man das könnte visualisieren könnte, die Folge auf Insta etc.
Mit Emojis.
Da kommt dem immer gleich das Herz in Sinn, ja. Genau. Der Ovid, Janine, hast gesagt, der gibt uns Tipps für das Äußere.
Ja, genau. Er sagt eben, man muss sein Selbstbewusstsein stärken. Die Umstände sind wichtig. Ja, schlussendlich gibt er dann auch Anweisungen, wie zum Beispiel Nasenhaare entfernen. Also wirklich äußerliche Tipps, wie man sich pflegt. Aber man kann gleich sagen, das ganze Werk geht auch ein bisschen darum, um Täuschung und Manipulation in den Liebesbeziehungen. Also wie man kann jemanden umbringen.
Also ich glaube, jetzt haben wir schon wieder viel Literatur gehabt. Ich habe ja vorhin gedacht, ich würde gerne noch ein bisschen biochemisch haben. Oder ein bisschen geregelter, ein bisschen strukturierter. Ja, ich als strukturierter Typ.
Ja. Nein,
gar nicht. Also, jetzt haben wir einen literarischen Exkurs gemacht, aber eigentlich alles, was wir gesagt haben,
ist biochemisch
und wissenschaftlich beleidigt. Also, da gibt es verschiedene Phasen, gell, Priska?
Ja, und zwar fängt alles an mit der Kunst der Verführung. Und dort gibt es einen ganz einfachen Trick, den schon der Ovid gesagt hat.
Ja, genau. Wenn man es beschreibt, Verführung, also Ort der Aufregung aufsuchen, also wo man aufgeregt ist. Das sind in der römischen Zeit natürlich Gladiatorenspiele gewesen. Oder bei Anja ist es ein Live-Podcast-Show.
Schön, hast du dich dort nicht verliebt?
immer wieder.
Ja. Und das ist so gut noch speziell, gemacht. Dass man später, viel später, hat man dann ein Experiment gemacht. Das ist wirklich das legendäre Brücken-Experiment, wo man Männer auf eine stabile Brücke da hat und auf eine wackelige Brücke. Und die mussten irgendeinen Fragebogen müssen ausfüllen. Und am Ende, wo sie dann müssen abgeben mussten, war wirklich dann eine attraktive Frau, die auf den Bogen eine Telefonnummer geschrieben hat. Und dann hat man das ausgewertet. Und es ist tatsächlich so, dass praktisch nur die Männer, die auf der wackeligen Brücke sind, dieser Frau, der attraktiven Frau, nachher effektiv angerufen haben. Das heisst, also, die Quintessenz aus dem Experiment ist gesehen, wenn aus Aufregung oder Angst dann Erregung wird, also, dann verlieben wir uns, also, wenn das Herzklopfen da ist und einfach der Umstand, wie wir jemanden kennenlernen, eben, wenn es aufregend ist, das funktioniert dann mehr zum Kontaktaufnahme machen.
Das kann man eben biochemisch auch erklären. Das Gehirn reagiert auf Gefahr. Und zwar mit der extremen Ausschüttung von unserem guten Hormon, dem Adrenalin.
Das macht die Nieren.
Mhm. Genau, also auf Adrenalin-Ausschüttung reagiert das Hirn. Und in Aufregung reagiert es aber, also es reagiert auf irgendetwas näher und es registriert nicht, ist es jetzt auf die Frau oder auf die wackelige Brücke. Also es reagiert einfach extrem und man ist dann, man ist dann irgendwie so alert, also man ist in einem Zustand, wo man viel mehr aufnimmt und vielleicht auch zu mehr bereit ist.
Und das ist, das finde ich schon sehr interessant. Das Herz ist ja das Organ, das eigentlich am schnellsten auch auf Adrenalin reagiert. Stimmt. Also das ist noch interessant. Das heisst jetzt, nicht, dass Tina jetzt mit dem EpiPen muss rumlaufen.
EpiPen
ist eine Adrenalinspritze.
Genau, bei Allergien eigentlich.
Sondern, es wäre ja noch naheliegend, oder? Aber es wäre wichtig, dass Tina bei ihren Dates oder wenn sie jemanden trifft oder will kennenlernen, an einen sehr aufregenden Ort geht. Und wenn das jetzt nicht der Gladiatorenkampf ist, könnte es, wenn das für sie aufregend ist, an eine Party gehen. Also einfach
Ort, nicht käfeln einfach.
Einfach nicht käfeln.
Nicht ja. in ein
Oder Video. In eine Live-Show von der Villa Margarita kommen.
Ja, genau. Am besten auf die Bühne. Nein, einfach etwas Aufregendes. Also dort ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass wenn sie dort jemanden trifft, dass ihr Hirn, idealerweise ist die andere Person natürlich auch aufgeregt. Ja,
okay. Darum macht man so Bungee-Jump zusammen,
ja.
Wenn man sich kennenlernt. Ja. Dann denke ich, wie kommt man auf so eine Idee?
Aber das ist wirklich einiges klar. Das ist biochemisch erklärbar. Okay.
In dieser Verführungsphase ist auch beleidigt, dass die Phase, eben, wo man sich annähert, und dass die immer sehr ähnlich abläuft, und zwar auch, dass die Frau führt. Das hat mich ein bisschen erstaunt, aber das ist so, wenn man vielleicht genau heranschaut, ist dann nämlich die Frau die, die Blickkontakt sucht, das Lächeln gibt, tut mehr so spiegeln, dass, dass Zuneigung da ist. Lustigerweise auch die Entblößung vom Hals, also man geht nicht unbedingt mit einem dicken Foulard oder Schal.
Rauchragenpulli. Ja. Wir ziehen sie vielleicht ab.
Nicht gerade Dekolleté zeigen, sondern einfach den Hals. Oder den Hairflip. Das ist, wenn man so Tor hinteren, immer wieder mit der Hand so hinteren schüttet.
Genau. Und das kann man jetzt vielleicht sagen, biochemisch wäre es, wenn man natürlich viel Östrogen hat, macht man es vielleicht schneller. Also um einen Sprung herum. Ist man vielleicht schnell bei diesem Hairflip oder bei dem Entblößen, als wenn man jetzt zum Beispiel in der Chill-Phase ist, kurz vor der Mens.
Ja, genau, die Hormone spielen dort eine Rolle. Und wenn es dann so weit kommt, das hat man wirklich können zeigen in verschiedenen Beobachtungen, wenn die Frau lächelt und Blickkontakt hat und Hairflip etc. macht, dann wagen sich Männer, sie anzusprechen. Hingegen, wenn sie runterschaut etc., dann gibt es nichts. Und wenn es dann zu einem Gespräch kommt, auch dort gibt es einen ganz konkreten Tipp, nicht zu viel von sich selber erzählen, sondern sich für einen anderen interessieren. Es gibt nichts, was so attraktiv ist für einen Partner, Mann wie Frau, wie wenn er das Gefühl hat, er sei selber oder sie sei selber interessant. Schon der Casanova hat gesagt, was ist die Liebe anders als eine Art Neugier? Die stärkste vielleicht, die man in der Natur finden kann.
Mhm. Sehr schön.
Genau. Das wollte ich dir geben, diesen Satz.
Aha. Ja,
Casanova.
Ja. Finde ich wirklich schön.
Genau. Ja, und nachher gibt es natürlich, wir haben vorhin schon ein bisschen angefangen, es gibt auch die Chemie der Schönheit. Das ist etwas Interessantes. Also Schönheit ist nicht nur eine bestimmte Augenfarbe oder eine Haarstruktur. Die ganze Attraktivitätsforschung, die sich um Gesicht, Geruch und Körper kümmert, die hat verschiedene Sachen herausgefunden.
Genau, und zwar ist eben in dem Sinn die Schönheit ein Empfehlungsbrief. Also Schönheit steht dann auch für Fruchtbarkeit. Und dort hat man in dieser Attraktivitätsforschung herausgefunden, dass Symmetrien eine Rolle spielen. Also Form vom Gesicht, Kinne, Kiefer, dass es symmetrisch ist. Das Alter natürlich auch. Und auch Körpersymmetrie. Und dann auch vielleicht noch Breite. Also beim Mann ist es, glaube ich, ein breiterer Kiefer.
Mhm, genau. Das ist direkt Testosteron. Mhm. Beim Mann und bei der Frau alles, was
Kurve wahrscheinlich.
Kurve, aber auch die Wangenknochen und die Knochenstruktur. Je feiner im Gesicht, desto attraktiver.
Es gibt ja noch ein Experiment mit den Pupillen, wo man das Bild zeigt hat, Männer mit den Pupillen. Und wenn sie gross ist, also mehr schwarz am Auge ist, dann findet man die Frau attraktiver, als wenn die Pupille klein ist. Und das hat dazu geführt, dass Frauen sich
Atropa Belladonna.
Ja, den Pflanzen. Genau, die Augentröpfchen haben die Augen da, die Pupillen erweitert haben, was ja nicht so gesund ist, wenn der Sonne scheint, aber einfach so.
Aber darum ist man vielleicht am Abend attraktiver als in der Mittagssonne.
Ja.
Dann wird die Pupille, wenn es dumm kommt, ein bisschen grösser.
Genau. In der Dämmerung.
Also, ich sage jetzt nicht, dass es beim Kiffen auch grössere
Pupillen
gibt.
Ja. Also Schönheit ist wie ein Empfehlungsbrief für Fruchtbarkeit in vielen Fällen. Und du kannst ja heutzutage nicht immer zum Beispiel einen Ultraschall machen von den Eierstöcken, um zu schauen, wie fruchtbar zum Beispiel eine Frau ist. Und darum gibt es äußere Merkmale. Das ist natürlich sehr rudimentär und natürlich gibt es noch viel raffiniertere Mechanismen, zum Beispiel eben der Geruch. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Wir haben vorhin schon angefangen mit den Genen, die man schmecken kann von seinem Partner, wo Info gibt über das Immunsystem. Möchte ich gerne über Gerüche reden.
Das ist jetzt spannend, oder? Warum eigentlich über die Nase, also über den Geruchssinn und nicht über das Auge, weil wir haben das Gefühl, Schönheit, oder? Das ist genau im Auge des Betrachters.
Ja,
aber es ist anscheinend in der Nase des Betrachters vielleicht.
Ja, das ist so. Des Bereichers.
Ja, also Düfte, die sind einfach viel unmittelbarer in der Wirkung auf Sinn. Es ist auch ein viel schnellerer Weg, muss man sagen, als Auge, wo quasi ein Bild hat und Sinn muss es dann noch kehren. Der Geruchssinn ist auch im limbischen System angesiedelt. Also wenn dann der Geruch durch die Nase kommt und dort da die Rezeptoren binden, gibt es eine Übermittlung über die Nerven in das limbische System. Das ist ein Bereich im Hirn, der das Triebverhalten steuert und auch die Verarbeitung von Emotionen, Gefühlen und auch von der Motivation. Und darum macht es natürlich Sinn, dass es über die Nase geht.
Also es ist ein sehr schneller Weg, oder? Duft über die Nase eben, die Duftmoleküle binden an die Rezeptoren in der Nase, Riechrezeptoren, und die senden sofort Signal an einen Riechkolben aus, was sie wieder verarbeitet und direkt ins limbische System, eben das, was du vorhin gut hast gesagt, also das, was wirklich verantwortlich ist für all unsere Emotionen und für unseren Trieb und so, und die Ausschüttung von Endorphin etc. Also das ist wirklich extrem eine schnelle Sache.
Dort genau, nehmen wir den schnellsten Weg.
Genau, es geht nicht noch irgendwelche Runde drehen im Hirn.
Also genau, über den Thalamus, alles muss ausschütten. Und so, es geht wirklich,
Und Düfte haben auch ein längeres Gedächtnis als Signal der Sorge.
Da gibt es etwas ganz Interessantes, das sogenannte Proust-Phänomen. Und zwar ist das der Marcel Proust, es tut mir leid, Anja ist schon wieder ein Schriftsteller, aber der hat in seinem Roman «Auf der Suche nach der verlorenen Zeit» beschrieben, wie der Geschmack von einer Madeleine, wenn er in Tee dünkelt, in dem Moment, wo er daran schnuppert, sofort in seine Kindheit zurückversetzt. Und das kann man natürlich sich auch zu Nutzen machen, für Stimmung und Verhalten zu beeinflussen. Ihr kennt sicher auch die ätherischen Öle wie Lavendel, die beruhigt, und Zitrus, die erfrischt. Aber kurz gefasst, der Geruchssinn ist der direkteste und emotionalste von allen unseren Sinnen oder tierischste. Und ist eigentlich, wenn man es anders darstellen könnte, gerade so wichtig, wenn nicht wichtiger als das Herz.
Ja, das ist noch gut.
Ja, aber Janine, jetzt sind wir beim Geruch gelandet und wir haben auch viel tierische Gerüche. Ja. Und du kennst dich ja aus mit den tierischen Gerüchen, vor allem auf dem Bauernhof.
Mhm. Animalische Gerüche.
Ja, auch im Labor der ETH in Zürich sind dir sicher ein paar interessante Gerüche durch die Nase gelaufen. Jetzt erzähl doch mal.
An der ETH?
Nein, jetzt mal im Bauernhof.
Im Bauernhof, ja, da gibt es natürlich den Geruch, wenn du in den Stall kommst. Das kannst du unterscheiden, ob es welches Tier ist, nur schon am Geruch, oder? Ja. Dann,
wenn willst du noch mehr wissen? Kommen andere Tiere
noch
in den
Sinn? Genau, welche Tiere kommen dir sonst noch in den Sinn?
Ja, aha, jetzt nicht vom Bauernhof. Ja, ja nicht, natürlich die in der Parfümerie. Also, da gibt es ganz viele tierische Duftstoffe, die ich aber eben nicht mit vom Bauernhof kenne. Und zwar ist hier eins Ambra. Das ist der Name vom Sekret, Verdauungssekret vom Pottwal.
Genau, und das schmeckt so holzig, leicht süßlich, ein bisschen maritim und ein bisschen moschusartig. Und das wird in verschiedenen Parfums, Luxusparfums verwendet. Auch für die Haltbarkeit wird es verwendet. Es hat ganz einen charakteristischen Geruch.
Es ist noch spannend, dass in der Parfümerie eben eigentlich so rudimentäre Düfte verwendet werden, die dazu Luxusdüfte und höhere Preise führen. Und ein weiterer ist nämlich der Bibergeil. Das ist jetzt nicht von mir, das heisst wirklich so. Und das ist wiederum Sekret aus dem Drüsensack vom Biber.
Mhm. Und das schmeckt hingegen animalisch, ledrig, rauchig. Also es gibt fast keinen Ledergeruch.
Also Baldrian-mässig.
Ja, ja, ist ein bisschen Baldrian-mässig, das Bibergeil. Und eben Cuir de Russie von Chanel hat das drin. Und ganz viel, also männliche Düfte sind das dann meistens, wo der so Sattu-Geruch, so Cowboy etc. Das schmeckt, hat meistens das Bibergeil. Wird meistens heute jetzt synthetisch nachgebildet, aber ursprünglich ist das wirklich aus der Drüse von diesem Biber.
Nicht aus dem Biberschwamm.
Nein.
Nein. Was ich auch viel kenne, ist Moschus. Das ist das Drüsensekret wiederum vom Moschusochs. Das ist, der sieht aber ähnlich aus wie ein Hirsch, muss man sagen. Wir haben das Gefühl, es gehört zu Tieren, ist es aber nicht. Genau. Und das ist ein sehr bekannter, breiter Duft, den ja, die meisten kennen. Mhm.
Das ist fast in allen Parfums heutzutage wie drinnen. Ja.
Ja, jetzt haben wir ja ganz viel von feinen Düften geredet. Es gibt aber auch grusige Düfte in der Tierwelt, oder?
Und auch in der Parfümerie.
Und er, den man natürlich auch brauchen kann, ja? Manchmal ist ich glaube, es
du ist schon kennst ein bisschen... einen.
Du hast ja gesagt, du hast gerne ein bisschen dirty.
Du hast dirty Geruch?
Ja, du hast nein, gesagt, du hast gerne Männer, die nicht
am Stecken. Dreck, ja.
Jetzt kommen wir dazu, ja? Also. Wie das schmeckt.
Zibet ist zum Beispiel einer. Das ist ein Sekret, wo Zibet-Katze... ich als Katzenliebhaberin, nein, ich bin ja voll allergisch auf die Tiere. Aber eben, eigentlich die tut so ein ganz spezifisches Sekret ausschütten. Und das ist dann extrem animalisch. Schmeckt aber schon fast leicht fäkal. Und wenn man es aber irgendwie ganz gut verdünnt, was natürlich irgendjemand mal herausgefunden hat, ich weiss nicht, wie man auf das kommt, aber ja, dann schmeckt es warm und blumig.
Im ersten Chanel 5 hat es das noch drinnen gehabt. Also ganz wenig. Ganz wenig, ja.
Es ist ja spannend, dass all die Düfte eigentlich aus Drüsen kommen, also wie ich aus der...
Genau, da gibt es eben noch Hyrax, das ist vom afrikanischen Steinbock. Und das ist so fossiler Kot oder Urin, wo man hat...
Ist jetzt keine Drüse mehr.
Nein, wo man hat irgendwie gefunden. Und dann hat man gemerkt, das schmeckt aber so ganz rauchig, holzig und aber auch leicht urinös. Was anscheinend auch noch anziehend ist, oder?
Ja, eben auf Dosierung kommt es drauf. Aber leicht schmutzig wird als attraktiv bezeichnet. Oder? Das ist natürlich für Tina, die auf der Suche ist, ist natürlich die ganze Parfümerie. Da müssen wir ihr schon sagen, auf was sie da kann
gehen. Ein wichtiger Punkt.
Ja. Und wisst ihr, welches der schrecklichste Geruch ist, der überhaupt bekannt ist?
Ja, wenn du so fragst, dann muss es fast Skatol sein. Das kommt vom griechischen Skatos, Kot. Und eben der schmeckt auch kotartig und das ist bei Füllnisprozess von Protein, wo der entsteht. Also es ist sehr unangenehm. Sie hat mit der Aminosäure, also ist Proteinbestandteil eine Aminosäure, Tryptophan zu tun. Wenn man aber den stark verdünnt oder das Katol stark verdünnt, dann schmeckt es eher blumig.
Und also es kommt auch hier auf Dosierung drauf an. Ja. Etwas, was ganz schrecklich kann sein, kann eine tiefe Dosierung fein schmecken. Mhm. Auch für die meisten. Und was mich besonders prägt, das habe ich vor Jahren mal, glaube ich, bei Annabelle gelesen, vom Parfümeur Edmond, hat da irgendetwas geheissen, der hat gesagt, der Endduft von Galèche, der schmecke wie La femme qui ne se lave pas.
Und das ist mir immer nicht französisch können, wie eine Frau, die sich nicht waschen tut.
Eine Frau, die sich wie fast nie wäscht. Und das ist, ja, das ist schon sehr bezeichnet, dass, das als, dass man sich das noch freiwillig ansprüht.
Oder? Das ist ein Hermes-Parfüm, das gibt es nämlich immer noch.
Gibt es noch? Ja. Sauvage hat es offenbar.
Vor Dior.
Ja, der hat das auch gemacht. Ja.
Also genau, also da habe ich natürlich auch so ein bisschen Gedankensblick. Blitzen.
Als Gynäkologin.
Als Gynäkologin. Ja, es ist doch nicht so, dass sich Frauen, die waschen sich ja immer, wenn man zum Gynäkologen geht oder zur Gynäkologin. Das ist schon, aber zum Beispiel eben so Kombination, ich sage es jetzt wieder, Sommer, schwitzige Nylonstrümpfli und vielleicht noch, sagen wir mal, ein Tampon, das vor 3-4 Tagen vergessen ist und man muss es dann rausziehen. Also dann habe ich ja die Güte, kommt auch näher als Katol her, wo ich noch nie habe. Aber was meint ihr eigentlich? Also, mit dem, was heisst, was ist da drin in dem Parfum? La femme qui ne se lave pas, ist da irgendetwas Spezielles drin?
Also, das sind so erdige, moosige, eben die animalischen Noten, jetzt von den Sachen, die wir da oben wie gehört haben. Und das sind die sogenannten Schipchdüfte, die den sogenannten ungewaschenen, hautnähen Charakter verleihen können. Also, es geht hier wirklich um die ungeschminkte, wilde Sinnlichkeit, sogenanntes luxuriöses Ungepflegtsein. Ja, ist ja noch ganz interessant.
Wir können das auch noch, die Geschichte von der Geliebten von Napoleon kommt mir in Sinn. Josephine, die hat sich ja nach der Ankündigung, dass er zurückkommt, also dass seine Ankunft bald bevorsteht, hat sie sich auch nicht mehr gewaschen, ein paar Tage lang.
Das ist ein bisschen ähnlich, ja.
Und auch noch Filme, die mir in den Sinn kommen. Also bei den Büchern konnte ich zu wenig mitreden, vielleicht aber bei den Filmen. «Scent of a Woman» mit Al Pacino, da kommt auch ganz andere Duftnoten schon wieder rüber, wenn ich das höre. Das geht auch ein bisschen in die Richtung. Und ganz klar, ein Klassiker ist das Parfum. Also das habe ich zwar als Buch wirklich auch hinten und vorne gelegen, vom Süßkind, wo eben, der hat ja versucht, ein unwiderstehlicher Geruch aus schönen, vor allem rothaarigen Frauen raus extrahieren, hat sie auch umgebracht und hat sich das dann angeschmiert und zum Glück, zum Schluss ist er dann von einer Meute komplett verschlungen worden, so unwiderstehlich hat der Geruch. Also das hat mich, das Buch oder der Film auch,
das ist ein krasser Film, aber das ist gleich ein Meisterwerk. Auf dem Bauernhof noch, um es abrunden. Das ist so Angst, der Duft der Frauen provoziert. Das war so das Deo, wo alle sie aus verschiedenen Ländern stammenden Arbeiter alle sich gemeinsam kennen, einfach den Angstduft. Den schmecke ich noch heute raus. Ja. Wir haben jetzt gehabt, eben Attraktivität geht durch die Nase. Die Anfangsphase vom Können-Lehren, ist das alles nachweisbar?
Jetzt habe ich jetzt schnell den Vater verloren. Jetzt gebe ich im Bauernhof und mit dem Axt habe ich mir die Arbeit vorgestellt.
Genau, wir haben die Düfte und wir haben gehört, dass bei den Tieren wird geschnüffelt, geschnuppert.
Genau.
auch unwiderstehlich kann sein, wenn man sich nicht wäscht. Aber ist die Attraktivität wissenschaftlich noch? Also ist das nachweisbar?
Es gibt wirklich verschiedene Düfte. Zum Teil weiss man, welche Moleküle das sind. Und bei anderen, also man weiss, es gibt zum Beispiel einen Scent of Attractiveness. Also das kann man nachweisen. Das ist eben meistens die Symmetrie oder die MHC-Moleküle etc. Es läuft fast alles über die Nase. Und darum hat auch die Parfümerie so einen höheren Stellenwert. Und jetzt sind wir ja bei der Attraktivität. Und jetzt möchte ich gerne mit euch weitergehen zu den
weiteren Phasen
von der Liebe. Und auch schnell vorlesen.
Wie, und die nährt Leidenschaft, oder?
Nein, wie ein perfekter Partner
sein.
Und zwar könnte man ihn so beschreiben: er ist weich, pflegeleicht und sozial. Und wenn er eines Tages seine Traumfrau trifft, tut er sich verwandeln Und das, und zwar bereits nach einer einzigen heissen Nacht. Er wird vom herumstreunenden Junggesell zum treuen Gatten. Nie mehr wird er seiner Partnerin von der Seite weichen. Anderen Frauen gegenüber ist er so gut wie gleichgültig. Der Nachwuchs tut er hegen und pflegen wie die Mutter Teresa ihre Zöglinge. Er hat nur eine kleine Schwäche, ist ein bisschen besitzergreifend und er kann Konkurrenten nicht ausstehen. Etc., etc. Mhm. Das klingt schon noch gut, oder? Mhm. Und wisst ihr, was das, der makellose Mann, was das ist?
Im wie richtigen aussieht, oder wie?
Ja.
Mhm. Nein, weiß ich nicht.
Es ist eine Prärie-Wühlmaus. Also das gibt es wirklich. Also das, das Tier tut sich genau
so verhalten.
Und an dieser Prärie-Wühlmaus...
Die Prärie-Wühlmaus habe ich noch nicht können.
Hat man die ganze...
Du musst dich mal anschauen.
Ja. Hat man die ganzen Hormone erforscht, Oxytocin und Vasopressin, wo man hat herausgefunden, welche Moleküle eigentlich die treue
Monogamie ausmachen.
Monogamie oder? Ausmachen, genau.
Vom Mann, jetzt speziell.
Genau. Der Dopaminkick, der kann mit verschiedenen Partnern in Verbindung gebracht werden, aber meistens die Treue, die Verbundenheit, tut man erklären mit dem Oxytocin und Vasopressin.
Vielleicht da habe ich etwas dazu zu sagen. Dort haben wir ja schon eine Folge gemacht, die Schmausesuse zum Oxytocin. Und das ist nämlich sehr spannend auch. Das ist das Bindungshormon, also das, was dann eine Beziehung auch festigt, aus der rosaroten Brille raus. Wir nennen es auch Kuschelhormon. Es wird nämlich vor allem bei körperlicher Nähe ausgeschüttet vom Hirn und ist eben zentral für Bindung, also langfristige Bindung, auch fürs Vertrauen. Am Anfang hat man ja noch ein bisschen Verlustängste oder vielleicht Angst, es klappt nicht. Und das Oxytocin dort die Angst abbauen und das Vertrauen anheben. Darum ist es auch mega wichtig, dass man sich in dieser Ablösphase auch regelmässig sehen kann. Also Fernbeziehungen sind dann schwieriger. Also die leben ein bisschen von der Verliebtheit am Anfang. Und wenn es in die Bindungsphase geht und man nicht die Möglichkeit hat, sich mehr zu sehen, ja, dann sieht man, ob es auseinandergeht oder die Liebe gefestigt wird.
Das ist auf also, Kosten vom Oxytocin.
Genau. Ja. Und wenn wir das eine Weile gemacht haben, dann tut es die soziale Empathie so fördern, dass auch wenn man dann wirklich eine Phase hat, wo man sich länger nicht sieht, aber wenn man an den anderen denkt oder an die gemeinsamen Erinnerungen, Erlebnisse, tut es das Oxytocin auch noch ausschütten. Es ist eigentlich genau das gleiche Bindungsphänomen wie zwischen Kind und Eltern, am Anfang mein Kind ja auch Nähe haben, körperliche Nähe, und lernen dann plötzlich, wenn ich in die Kinder gehe, wenn Mami mal in die Ferien geht mit den Freundinnen, dann bleibt sie mir gleich erhalten. Also das ist genau das. Ist
übrigens so mit Hunden und mit Tieren. Ja, genau. Also kannst du so eine Bindung herstellen über das Oxytocin.
Genau, gerade die immer zusammenbleiben, so die Enten und Störche und was es ist.
Oder wenn du einen Hund hast.
Aha, ja, der Hund selber, ja. Mit dem Mensch-Hund geht
genau,
auch.
Genau, das funktioniert auch.
Also ich habe einen Hund, ich kann das bestätigen.
Ja, hast du eine enge Bindung zu ihm?
Ja, sehr enge Bindung. Nein, aber es gibt eben noch, was so ganz wichtig ist, neben dem Oxytocin ist das Vasopressin für die Bindung und Schutzverhalten stärken. Vasopressin ist eigentlich wirklich so ein Hormon, das den Wasserhaushalt reguliert und ist ganz wichtig, auch für unseren Blutdruck und so für unsere Nierenfunktion. Aber es ist interessant, es spielt eben auch eine entscheidende Rolle in der sozialen Bindung. Wir haben eben bei den Prärie-Wühlmäus. Haben wir eben gesehen, dass eben genau das Vasopressin eigentlich eine entscheidende Rolle bei der Partnerbildung spielt. Also, Männchen mit mehr Vasopressin-Rezeptoren haben eine stärkere Treue gegenüber ihren Partnerinnen. Und haben aber auch so ein bisschen mehr Eifersucht gezeigt. Also, es ist dann aber immer ein bisschen das zweischneidige Schwert, oder? Mhm. Also, zwar extrem bunt, aber vielleicht auch ein bisschen mehr eifersüchtig. Und haben wohl das Weibli, das Prärie-Wühlmäusli-Weibli beschützen. Vasopressin ist auch so ein bisschen angstlösend und hilft, soziale Konflikte besser zu bewältigen. Also, es unterstützt so ein bisschen, die Stabilität in der Partnerschaft. Also, dass man gut schlagkommt zusammen.
Ja, also, zusammenfassend kann man sagen, Die Biochemie von der Liebe ist so komplex wie die Liebe selber auch. Es sind zahlreiche Botenstoffe, die irgendwie verrückt spielen oder plötzlich aufreguliert werden, wenn wir verrückt sind nach jemandem. Und eben einerseits am Anfang Serotonin, das absinkt, das Dopamin, das aufgeht, Adrenalin, das uns einen Kick gibt. Und nachher später Oxytocin oder Vasopressin, wie wir gehört haben. Zahlreiche Stoffe sind an unserem Liebesleben beteiligt. Und Serotonin ist nur ein Ansatz, das Glückshormon. Aber wie wir gesehen haben, ist es eben nicht der einzige. Genau.
Und wenn man da jetzt eifersüchtig ist, vielleicht noch, jetzt haben wir ganz viel über schöne Sachen, aber Eifersucht ist ja auch nicht so toll. Kann man das so biochemisch erklären? Ich habe mal gelesen, dass eifersüchtige Menschen haben zum Beispiel auch eine tiefere Serotonin-Konzentration. Ja.
Da gibt es das eine Experiment, wo man bei einer Frau, die eine Hirnverletzung hatte, die in gewissen Regionen nicht mehr viel Serotonin gebildet hat im Hirn, mit einem SSRI, also Serotonin-Medikament, festgestellt hat, dass ihre krankhafte Eifersucht abgenommen hat. Mhm. Also auch dort, ob das reicht, für die Eifersucht zu behandeln, weiss ich nicht. Aber es gibt auch dort einen Zusammenhang zwischen eben dem Glückshormon und auch Eifersucht.
Aber man kann ja nur mit SSRI, also mit einem Antidepressivum, Serotonin erhöhen, sondern auch durch Sport oder vielleicht mit Mikronährstoffen. Ja. Also da gäbe es, bevor man zum SSRI greifen müsste, könnte man es noch anders probieren zu erhöhen, das Serotonin, oder?
Genau. Es ist ja auch noch spannend, wenn man eine Prognose machen über eine Liebesbeziehung, die hat, über längere Zeit, dann spielen zwar die Hormone auch noch eine Rolle, aber nicht mehr in diesen Extremen. Es ist dann immer mehr verhaltenstechnisch wichtig, dass man eben zum Beispiel gut kommuniziert, Konflikte auf Augenhöhe löst, so eine gute Balance hat von können reden, sich mitteilen gegenüber dem Partner und auch zulassen. Also das sind auch alles Sachen, die den Verhaltensforscher haben können belegen, dass man irgendwie eine Prognose machen kann über das Schicksal der Beziehung nach diesen hormonellen Stürmen.
Genau. Mhm. Hey, ja, und es gibt ein paar Heilpflanzen, die man einsetzen kann, wenn zum Beispiel, eben, wir kommen wieder zurück zu Tina, sie hat nicht mehr so viel Energie, also es zehrt an ihren Kräften, die ausbleibende Liebe, der ausbleibende Kick, das sind meistens Nierenpflanzen. Vasopressin ist ja interessanterweise so ein das Blutdruck, Nieren, Hormon. Also, Goldrute ist, also Solidago, ist eine der grossen Nierenpflanzen, die man häufig einsetzt, wenn die Energie abhanden kommt, aufgrund von so einem Knick in der Liebe, etc. Und, Passionsblumen ist auch so eine Pflanze, die zum Beispiel bei psychischen Unruhezuständen vielleicht in der ersten Liebesphase eingesetzt werden kann. Anja, wie ist das mit der Verschreibung von Testosteron?
Jetzt kommst du wieder.
Ja.
Nein, ja, also das ist ja immer noch das Gleiche. Testosteron ist einfach, kann man gut verschreiben als Creme. Gerade wenn man zum Beispiel so an einem in der Postmenopause quasi wirklich Libido-Störungen hat und so, dann ist es erwiesen. Oder wenn man, aber klar, man kann
immer... Jetzt Tina mit 36 würden wir jetzt noch nicht einfach Testosteron...
Also nicht, um ihre Trauma zu finden. Nein, das würde jetzt nicht so...
Dann ein bisschen Östrogen. Nein, die hat ja ihren Zyklus noch regelmässig und sowieso nicht.
Genau. Endlich, ja, den Fall mal hören, das mitnehmen, was ich brauchen kann.
Ja. Und einen aufregenden Ort hergehen. Janine, können wir noch etwas machen, für die Glückshormone selber zu bilden mit der Ernährung?
Ja, also für Serotonin ist die Aminosäure Tryptophan wichtig. Es gibt auch noch die Aminosäure Phenylalanin, aber Tryptophan ist vor allem im Gacko, also der dunkle Schoki. Ich würde jetzt das empfehlen, wirklich mit höherem Gacko-Gehalt zu nehmen, damit nicht noch Kilo sich ansetzen. Das hilft für die Bildung von Serotonin oder eben andere wertvolle Proteinquellen wie Fisch, mageres Fleisch, Soja, alle Gemüse und Früchte. Wo man auch gute Eiweiß kommt und Vitamin C, einfach um den Stress
auszuhalten.
Ja, im Liebesleben kann gut mithalten. Knoblauch ist auch gut, vielleicht nicht gerade vor dem Date.
Ja, also grundsätzlich kann man sagen, man kann auch selber in die Glückshormone investieren. Es gibt verschiedene Vitamine, Magnesium, Zink etc.
B-Vitamin, genau, für die Nerven.
Genau, für Serotoninbildung. Und wie du vorhin schon gesagt hast, Anja, Sport, also Bewegung, vielleicht sogar zusammen mit Musik, also, aber Bewegung an sich steigert nachweislich das Wohlbefinden. Musik hören, Musik machen, macht glücklicher. Und wie wir das jetzt hier machen, mit Freundinnen oder Freunden Zeit verbringen. Humor und Dankbarkeit sind eigentlich die besten Zauberworte für die eigenen Glückshormone aufzuschrauben.
Genau, und das allerletzte Schlusssatz. Es gibt also kein Ticket fürs Herzensglück, auch kein Führerschein für die Liebe. Aber es gibt ein paar Helferli, ein paar Tricks, die man anwenden kann. Man kann Hand anlegen, selber die Liebe in die Hand nehmen und Hand aufs Herz.
Ja, genau. Und ich wünsche allen viel, viel Schmetterlinge draussen jetzt, auf den Blumen, aber auch vielleicht im Körper.
Geht auch noch aufregenden Ort her.
Ah oh, ja, und, genau.
Ja. Tschüss zusammen.
Bis zum nächsten Mal. Zusammen.
Ciao zusammen.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.